Überall im Alltag lauern sie, die Gauner und Spitzbuben, die andere hinters Licht führen und täuschen, um Geld, Ruhm oder weitere Vorteile zu erlangen. Der eine macht Hütchenspielertricks, der andere verarscht Banken und manche verarschen direkt ein ganzes Land.
In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Heute geht es um die beklopptesten und um die wildesten Betrüger und Betrügerinnen, die es in der Weltgeschichte gab. Und
an der Stelle mal wieder eine kurze Anmerkung aus der Regie. Wir müssen natürlich noch den Punktestand nachliefern. Aus der letzten Folge Verschwörungstheorien 2 ging Jonas Greiner tatsächlich als Sieger hervor mit dieser Geschichte zum Thema AIDS. Damit steht es insgesamt jetzt 18-16.
Ja, das ist doch gut. Dann konnte ich mal ein bisschen aufholen. Wenngleich ich irgendwie auch, also ne, das ist natürlich immer, dass die Regie auch dir so ähnlich klingt. Also ich wäre da schon dafür, dass wir mal für sehr viel Geld einen neutralen Dritten einkaufen, der dann da die Regie von außen begleitet, weil hat dann immer schon ein Geschmäckchen, ne, wenn dann zufällig immer die Punkte an dich gehen. Aber heute, um den Schein zu wahren, habe ich da auch mal einen zugesprochen bekommen. Das freut mich sehr.
Ne, das ist natürlich, also da bin ich der absoluten Neutralität verpflichtet und ich zahle mir aber auch immer einen sehr, sehr hohen Betrag aus. Also von daher brauchen wir das eigentlich nicht zu machen.
Na, dann geht's.
So, wie sieht's aus? Wer fängt denn an heute?
Naja, da würde ich mal sagen, weil ich jetzt so schön in Schwung bin auf der Verfolgungsjagd, würde ich dich darum bitten, dass ich vielleicht anfangen darf.
Ja,
oder?
Sehr, sehr gerne, natürlich. Nimm den
Schwung
mit.
Oder ist das jetzt vermessen? Ich meine, wenn du schon die Regie hast und die Spielleitung und die Bank bist, dann würde ich mir dieses Recht mal rausnehmen.
Ja, dann darfst du dir zuerst die Schlossallee kaufen. Ja, mach gerne.
Alles klar, okay. Ich beginne mit der Geschichte von Viktor Lustig, der einen sehr vielversprechenden Namen schon hat. Und sein Name hält tatsächlich, was er verspricht. Dieser Mann hat nämlich, halte ich fest, unter anderem den Eiffelturm verkauft. Also krasser Typ, denkt man sich da schon direkt. Und wie er das gemacht hat, das erfahren wir gleich. Ich würde erstmal ganz kurz auf seine Hintergrundgeschichte eingehen, weil die ist insgesamt recht umtriebig und spannend. Der gute Mann wurde 1890 in Arnau in Böhmen geboren und seine Eltern waren wohl recht wohlhabend und das fand der gute Viktor wohl recht langweilig. Und deswegen ist er mit 12 von zu Hause weggelaufen und dann einfach einmal quer durch Europa getourt. Also der war überall mal unterwegs und auch überall mal im Knast, weil er sich da als Gauner und Dieb so ein bisschen auf der Straße rumgetrieben hat. Und irgendwann ist er dann so ein bisschen, hat er gesagt, naja, ich bin bereit, Ausbildung abgeschlossen, next level, und ist dann auf die Überseedampfer gegangen, wo er dann bei verschiedenen Glücks- und Kartenspielen die Leute betrogen hat. Und 1920 hat er dann beschlossen, er bleibt einfach mal in den USA, gibt sich dort als Graf aus und verarscht dort weiter irgendwelche Leute. Und so hat er sich dann irgendwie die Zeit vertrieben und hat sich da sein Lohn und Brot verdient. Und dann 1925 hat er den Entschluss gefasst, er hat wieder Lust auf Europa und ist wieder nach Europa zurückgekehrt, und zwar nach Paris. Und in Paris hat er in der Zeitung gelesen, dass es eine ziemlich, aus heutiger Sicht, ziemlich wilde Diskussion gab. Damals war nämlich in Paris die Stimmung, was den Eiffelturm anging, nicht gerade positiv. Das Ding ist ja 1899 oder 89, ich weiß es gerade nicht genau, auf jeden Fall zur Weltausstellung damals gebaut worden. Und die haben damals den Plan gehabt, wir bauen das Ding für die Weltausstellung dorthin, aber vielmehr auch nicht. Wenn die Touristen wieder weg sind, hauen wir den Turm wieder weg. Den braucht kein Mensch, das sieht auch scheiße aus hier in unserem schönen historischen Stadtbild. Und deswegen haben die da nie was dran gemacht. Und dann war der natürlich so, 30 Jahre später stand er da halt rum und war ziemlich verwittert. Und es gab immer noch die Diskussion, dass man den weghaben wollte. Also ich glaube, die Regierung, die war dafür, dass man den stehen lässt und hat deswegen einfach gedacht, ja, lass die Diskussion irgendwie aussitzen. Und dann haben die aber immer noch, also ewig später immer noch darüber diskutiert. Und das hat er zum Anlass genommen und hat sich gedacht, das ist doch die perfekte Vorlage für einen coolen Plan. Und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat eine Ausschreibung gefälscht, die an Schrotthändler ging, quasi im Namen der Regierung, dass man diesen Eiffelturm jetzt abreißen möchte, und hat quasi von den Schrotthändlern Gebote gefordert für den Abriss des Eiffelturms und die Verwertung des Schrotts dann quasi. Und dann haben sich 6 Schrotthändler irgendwie zurückgemeldet und mit denen hat er dann einen Termin ausgemacht vor Ort. hat sich dort dann irgendwie reingeschummelt in das Gelände oder direkt auf den Turm und hat denen dann so ein bisschen was dazu erzählt und hat gesagt, er ist dort Beamter für die Regierung im Postministerium und so sieht's aus und hat diesen Besuchstermin oder diesen Besichtigungstermin dafür genutzt, abzuchecken, welcher von den potenziellen Opfern denn am geeignetsten wäre. Also wer ihm am meisten glaubt, wer vielleicht verunsichert ist. Und da hat sich tatsächlich einer hervorgetan, der ihm ins Auge gestochen ist. Und der war so verunsichert, dass er zu Hause erstmal seiner Frau von dieser ganzen Sache erzählt hat. Und die Frau hat gesagt, irgendwas ist da faul, das kann doch nicht passen. Und dann haben die deswegen noch einen zweiten Termin mit dem Viktor Lustig gemacht am Eiffelturm. Und dort hat er dann so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und hat gesagt, na ja, er ist ja als Beamter, steht es auch finanziell nicht so gut um ihn. Und dann hat der Schrotthändler gesagt, ja gut, also wenn der korrupt ist, dann muss es ein echter Beamter sein. Das war nämlich damals wirklich üblich für die Beamten dort, weil die einfach schlecht bezahlt wurden anscheinend, dass die alle irgendwie korrupt waren. Und dann hat er ihm geglaubt und hat dem Viktor Lustig dann tatsächlich 1 Million Franc, also ein Mix aus Bestechungsgeld und Anzahlung, übereignet, und mit diesem Geld hat sich der Viktor Lustig dann aus dem Staub gemacht. Jetzt hat der Schrotthändler irgendwann gemerkt, dass er da irgendwie verarscht wurde. Das war ihm aber so peinlich, dass er nicht zur Polizei gegangen ist. Dadurch ist darüber nichts bekannt geworden und der Lustig hat dann ein paar Monate später bemerkt, also wenn da keiner drüber redet, dann war ja recht lukrativ, lass das Ganze einfach nochmal machen. Und ist er wieder nach Paris, hat wieder Schrotthändler eingeladen und diesmal ist aber einer ihm direkt auf die Schliche gekommen und ist zur Polizei und dann ist der Lustig geflohen in die USA. Und jetzt gibt es an dieser Stelle, an diesem Punkt, gäbe es aus so gesundem Menschenverstand 2 Optionen. Erstens, man kommt dort an in den USA, man ist relativ froh, dass man jetzt nochmal davon gekommen ist, man hat ein Vermögen dort verdient, kann sich damit irgendwie zur Ruhe setzen, kann sich ein schönes Leben machen, ändert sich ein bisschen und wird etwas ruhiger. Oder Option B, man schleicht sich in die Mafia ein, um Al Capone zu verarschen. Und genau das war dem Viktor Lustig irgendwie die bessere Option in seiner Überzeugung. Und dann hat er tatsächlich wirklich, und Al Capone, er dürfte den meisten ein Begriff sein, das ist, glaube ich, einer der berüchtigsten Mafia-Bosse aller Zeiten, würde ich behaupten. Wenn nicht der berüchtigste, der damals, ich glaube, in Chicago die Cosa Nostra angeführt hat und auch so ein Symbol der 20er Jahre ist, dieser Typ, ne? Und zu diesem Mafia-Boss ist er hingegangen, hat ihm versprochen, dass er mit $50.000 von ihm innerhalb von 60 Tagen einen Gewinn von 100% erwirtschaften kann. Also er macht aus 50.000 100.000. Und der Al Capone war skeptisch, weil er sich dachte, das geht doch nicht. Aber er wollte auch wissen, ob nicht vielleicht die Chance besteht, dass es funktioniert. Und dann hat er dem Lustig die $50.000 gegeben. Und der ist dann nach 60 Tagen mit exakt diesen $50.000 wieder zurück zu ihm gegangen und hat gesagt, jo, das hat nicht geklappt. Aber du, es ist gerade auch irgendwie eine Scheiße. Ich habe gerade echt eine Pechsträhne und finanziell geht's mir gerade gar nicht gut. Und jetzt hat der Al Capone, der war ziemlich verdutzt, weil der hat gedacht, entweder er kommt mit den 100.000 Euro oder er kommt mit null. Aber nicht, er kommt wieder mit genau diesen 50.000 Euro. Und
Dollar wahrscheinlich, ne?
Ja. Dollar, sorry. Und wirklich gerührt von dieser Ehrlichkeit, die der Viktor Lustig ihm da entgegengebracht hat, hat er ihm dann $1.000 gegeben, um ihm quasi so ein bisschen über seine finanziell schwere Zeit hinwegzuhelfen. Und genau das war der Plan von Viktor Lustig.
Das ist etwas verrückt.
Also richtig geil, ne? Wo du wirklich davon ausgehen musst, dass er da eigentlich mit seinem Leben spielt,
ja,
wenn
was
dieser
für ein
Mafia-Boss irgendwie.
Ja, was für ein Einsatz. Also das ist ja eigentlich ein total miserabler Ertrag für den Einsatz.
Naja, eingesetzt hat er in dem Moment sein Leben, ne? Und der Al Capone hatte seine 50.000 Euro wieder. Da hat ja der Viktor Lustig keinen Verlust dran gemacht und hat einfach diese $1.000 gekriegt als Belohnung.
Ja, gut, aber trotzdem, also das ist ja ein Risiko, was in keinem Verhältnis zum Ertrag steht. Aber gut, okay.
Ja gut, aber ich glaube, $1.000 waren zur damaligen Zeit auch noch ein bisschen mehr wert als heute.
Ja, also, ja, das ist wahrscheinlich wahr, trotz alledem.
Schon, natürlich, also, es könnte mehr bei rauskommen, aber der hatte ja ausgesorgt mit seiner Million Franc, die er da hatte.
Ja, er ist
die
wahrscheinlich
hat ihm ja noch keiner,
so
noch keiner
so
genommen.
So ein Danger Seeker, der einfach nicht anders konnte. Ja.
Ja, der wollte einfach ein bisschen mehr im Leben. Und es ging dann noch weiter. Es gibt noch eine lustige Anekdote zu Viktor Lustig danach. Er war natürlich motiviert von seinen großen Erfolgen. Und dann hat er sich vor allem in der Geldfälscherbranche betätigt.
Klar.
und hat nicht nur Geld gefälscht, sondern er hat Gelddruckmaschinen gefälscht, die er dann weiterverkauft hat. Da war quasi irgendwie, das war wie so ein Kästchen und da lag unten schon Geld drin und dann hast du oben was reingeschoben und dann kam von unten irgendwie, ich weiß nicht, wie die Mechanik genau war, aber kam da zwei Scheine raus. Und das hat irgendwie die Leute überzeugt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Und dann wurde er irgendwann in Oklahoma verhaftet und hat dem Sheriff gesagt, ey du, na, wenn du mich freilässt, gebe ich dir so eine Gelddruckmaschine. Dann hast du ausgesorgt, dann kannst du damit. Und der hat sich drauf eingelassen, hat dieses Ding genommen und der Viktor Lustig ist ab. Und dann hat der Sheriff relativ schnell festgestellt, der hat mich verarscht. Und dann hat er ihn verfolgt bis nach Chicago. Und dort hat ihm der Viktor Lustig erklärt, nein, du bist aber auch blöd, du hast die Maschine einfach falsch bedient. Ja, lass mich laufen, dann komme ich bald nach Oklahoma und erkläre dir, wie das geht. Und dann hat der Sheriff gesagt, ja, da wird er schon recht haben. Und dann hat der Viktor Lustig gesagt, hey komm, du bist jetzt mir so weit hinterher wegen des Missverständnisses, hier sind $100, ne? Alles gut, wir sehen uns dann in Oklahoma. Der Sheriff ist ab mit den $100 und die $100 waren Falschgeld, mit denen wurde der Sheriff später erwischt und selber eingeknastet. Scheiße,
was für eine geile Nummer. Aber es ist ja auch, er folgt ja eigentlich dem absolut klugen Prinzip, nur mit Gangstern oder nur Gangster zu verarschen, ne? Weil du, also keiner von denen geht zur Polizei, ne? Also das ist ja schon auch ein kluger Schachzug eigentlich am Ende.
Das ist wirklich irgendwie klug. Ich glaube, der Sheriff hat dann selber auch den Mund gehalten
über
wegen der Gelddruckmaschine und so. Also richtig, richtig clever irgendwie, richtig gewiefter Typ. Aber irgendwann hat ihn dann trotzdem auch sein Glück verlassen und er wurde von der Polizei geschnappt, als er gerade eine Fälschung plante, die laut Einschätzung der Strafverfolgungsbehörden damals so riesig gewesen wäre vom Ausmaß, dass es die amerikanische Wirtschaft wahrscheinlich ins Wanken gebracht hätte. Wow, also keine Ahnung, was er davor hatte. Aber man konnte es verhindern und dann wurde er zu einer Gefängnisstrafe in Alcatraz verurteilt.
Und hat dann irgendwo Al Capone wieder getroffen.
Na, Al Capone hat ihn wohl bis zum Schluss unterstützt, ja, tatsächlich. Okay. Ja. Weil das ist ja nie aufgefallen, dass das quasi eine Verarsche war. Aber ihm ist es wohl, ich weiß nicht, ob es Alcatraz war oder ein anderes Gefängnis, aber irgendwo ist er auch nochmal aus dem Gefängnis abgehauen und ist dann 1947 verstorben. Aber ein absolut krasser Typ.
Ja, vollkommen krass. Geiler Start auf jeden Fall. Sehr, sehr gut, ey. Ja, ich bin auch, das ist auch schön, weil mich das so ein bisschen an meine erste Story erinnert hat, beziehungsweise da Parallelen sind, nämlich das jeweilige Ziehen von Europa in die Staaten und zurück. Das ist ein ziemlich guter Anknüpfungspunkt. Und zwar
es gab wohl damals auch, also das weiß ich jetzt nicht genau, aber vermutlich gab es damals auch noch nicht sowas wie eine internationale Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung, weil jetzt kannst du ja, also wenn Interpol irgendwie an dir dran ist, dann kommst du da, glaube ich, schlecht raus aus der Sache. Also deswegen gehen ja die Leute dann, glaube ich, heute eher in irgendwelche Länder, wo sie wissen, die sind nicht so ganz mit den anderen Ländern so freundlich. Aber früher scheint es so relativ easy gegangen zu sein.
Ja, vor allem ist ja auch immer noch eine Frage der Strafverfolgung. Also je nachdem, ne, die anderen Länder mögen davon vielleicht Wind bekommen, aber die Frage ist halt immer noch, liefern die aus oder nicht, ne? Und das ist halt, ne, ja. wie du es schon sagst, so, wenn das jetzt nicht gerade diplomatische Freundschaften sind, dann ist die Chance vielleicht recht hoch, dass die gar nicht ausliefern. Und es reicht ja meistens nicht aus, dass eine andere Strafverfolgungsbehörde davon weiß, sondern es muss halt auch irgendwie dann die Möglichkeit geben, da eine Auslieferung zu machen. Aber naja, auf jeden Fall natürlich auch nicht unsinnvoll, so die größtmögliche Distanz zwischen sich und den Ort des Verbrechens zu bringen, ist ja immer eine kluge Idee. Dasselbe zählt tatsächlich auch für meinen ersten Fall, und zwar handelt es sich um einen Mann mit dem Namen, dem klangvollen Namen, muss man sagen, Christophe Rocancourt. Also man hört, der ist auf jeden Fall Engländer. Und er kommt natürlich aus Frankreich und der hat, und das finde ich sehr, sehr kurios, in der Hochstapler-Szene hat er Kultstatus. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja schon auch sehr interessant, dass es eine Hochstapler-Szene gibt. Also weil die sollten ja eigentlich sehen, dass wir irgendwie so bestmöglich anonym bleiben oder so. Aber offenbar sind da natürlich auch Leute, die sehr viel auf sich halten und auch so ein bisschen stolz sind auf ihre kleinen Verfehlungen und größeren Verfehlungen und das dann irgendwie mit Sinnesgenossen und Genossinnen teilen. Wie dem auch sei. Also Rocancourt ist in den 60er Jahren geboren, 1967 um genau zu sein, und Der ist der Sohn ist der Sohn einer Prostituierten und eines Alkoholikers. Also er kommt aus richtig gutem Elternhaus. Und
das ist jetzt so ein bisschen der Gegenentwurf zu Viktor Lustigs reichen Eltern.
Kann man ungefähr so sehen, ja. Und der ist dann auch mit 5 Jahren ins Waisenhaus gekommen, tatsächlich, weil der Vater ihn irgendwie nicht mehr wollte. Und die haben ihn halt abgeschoben und er musste sich dann so tatsächlich irgendwie auf der Straße so durchmogeln. Und sein erster Coup war es tatsächlich, und das finde ich eigentlich als Einstiegscoup schon ziemlich gelungen, dass er die Urkunde für eine Immobilie in Paris fälschte, also auch wieder eine schöne Parallele, und diese Immobilie dann für 1,4 Millionen Dollar verkauft hat. Und würde ich sagen, für den Anfang ist das nicht schlecht. Und da war er auch erst 5. nein, da war er ein bisschen älter, aber auf jeden Fall hat er halt, also in der Folge wirklich ein absolut bewegtes Leben geführt und führt es immer noch. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass der Typ ein absoluter Hustler ist. Und der hat in seiner Frühphase alleine in Frankreich ist er 5-mal verurteilt worden und hat ein paar Jahre im Gefängnis gesessen, bis er sich dann gesagt hat, so ja, irgendwie Paris und Frankreich, das ist alles schön und gut, aber nee, ich muss in die Staaten so. Und dann ist er
Paris, Athen, auf Wiedersehen.
So sieht's aus. Ist er in die USA. Und da hat dieser Typ, also Rocancourt, den Spitznamen Betrüger der Stars sich verdient, weil er sich offenbar vor allem an Leute rangemacht hat, die reich und berühmt waren. Und das ist total geil, weil
Robin Hood.
Ja, genau, ungefähr so, aber halt dann nur für sich im Endeffekt. Es war so relativ.
Er nimmt den Reichen.
Der Einbahnstraßen Robin Hoods, genau.
Ja, und ein halber Robin Hood quasi.
Ja, nur Robin. Er hat auf jeden Fall in seiner Karriere unter anderem Mickey Rourke verarscht und Jean-Claude Van Damme, was ich eigentlich ziemlich geil finde. Und letzteren hat er tatsächlich überzeugt dazu, mit ihm einen Film zu drehen und den auch zu produzieren, also da richtig viel Geld reinzuschießen, obwohl es diesen Film halt gar nicht gab. Also der hat wirklich einfach, spricht natürlich auch irgendwie Bände. Dass,
sind das nicht auch zwei so Promis, wo man davon ausgehen könnte, dass die selber dann auch mal aufs Maul geben, wenn da irgendwas nicht passt?
Das davon ist tatsächlich wahrscheinlich auszugehen. Also vor allem bei Jean-Claude Van Damme ist das ja auch dann doch irgendwie so, dass er dann eine entsprechend profunde Ausbildung hat. Bei Mickey Rourke ist es wahrscheinlich einfach nur Hobby, aber der kann das mit Sicherheit auch. Jedenfalls.
Ich glaube, der war mal Boxer.
Ja, also der hat auf jeden Fall einen Boxfilm gedreht, ne? Und ja, der war mal Boxer, aber ob das jetzt, ja gut, kann, ja, ich glaube, der ist schlagkräftig. Belassen wir es dabei. Er hatte auch tatsächlich mit Robert De Niro zu tun und auch mit anderen Hollywood-Stars, indem er zum Beispiel behauptet hat, er wäre ein unehelicher Sohn von Sophia Loren. Also so richtig geile Storys gestrickt. Oder der Neffe von so einem dominikanischen Fashion-Designer. Der hieß irgendwie Oscar de la Renta und hat den da irgendwie ins Spiel gebracht und da so eine Vita gestrickt jeweils, die irgendwie gerade passend erschien. Und er hat dann auch nachher hat so Gespräche geführt mit Jermaine Jackson, das ist einer von den Jackson 5 gewesen, und hat dann gesagt, er wird gerne mit dem ein Parfüm rausbringen, inspiriert von Songs von Michael Jackson irgendwie so. Und hat dann halt auf die Tour sich da irgendwelche Darlehen ergaunert oder irgendwelche Vorschüsse, was auch immer, und ist dann ist natürlich nie was raus geworden und hat aber trotzdem echt eine relativ lange Zeit so in der vermeintlichen High Society, auch so Hollywood Society in den Staaten verkehrt. Und er hat sich nach den anfänglichen Gehversuchen dann so mit, wie gesagt, Jean-Claude Van Damme und so weiter, hat er dann nachher tatsächlich, und das ist eine absolut kuriose Geschichte, er hat behauptet, er wäre ein Nachkomme der Rockefeller-Familie. Und das wirklich sehr, sehr kurios, weil der hatte ja einen französischen Akzent. Also und die Rockefellers sind ja, also das weiß ja jeder Stumpfkopf in Amerika, das ist ja so die, ja, eine der großen Gründergeschichten irgendwie so in den Staaten, so Einwandererfamilie, auch aus Deutschland sogar, irgendwie aus der Ecke, in den Staaten, irgendwie, keine Ahnung, im 17. Jahrhundert oder 18. sind die relativ früh gekommen und dann halt eine absolute krasse Geschichte hingelegt, so bis zu die ersten Milliardäre der Welt gewesen oder so. Also richtig, ja, auch richtig erfolgreich, reich, richtig krass. Und halt aber natürlich uramerikanisch, also mal abgesehen von der deutschen Herkunft. Aber ab dem Zeitpunkt, als sie da waren, ist das so einfach branded American Copyright so. Und das Geile ist, dass die Leute dem, also der hatte so ein Überzeugungsvermögen, dass die Leute dem das einfach abgekauft haben. Und der redet da in französischem Akzent mit einer Familiengeschichte, die absolut amerikanisch ist. Und alle sagen, ja, nee, klar, das ist auf jeden Fall ein Nachkomme von den Rockefellers und gehört zur Familie, auf jeden Fall. Und das ist so geil, dass er das durchgebracht hat und den Leuten weismachen konnte, dass er da eben irgendwie Projekte mit denen macht, weil er eben diese Geschichte hat, weil die Leute denken, ja, naja, also wenn der aus der Familie stammt, ja, der ist ja absolut reliable, auf den kann man sich verlassen. Und hat dann da irgendwelche Projekte gestartet. Und da sage ich mal, das ist, also alleine das ist schon eine schauspielerische und Überzeugungsleistung, die man auf diese komische Art und Weise auch echt hoch schätzen kann. Der muss auch Schauspieler gewesen sein, hat auch wirklich in Filmen mitgespielt. Also irgendwie, ja, ob er das jetzt dann gelernt hat oder da Autodidakt ist, keine Ahnung, aber absolut geile Figur. So, jetzt ist der Typ, nachdem er, ja, relativ viel, man kann sagen, eine Tour gemacht hat durch die High Society und sich einige Millionen, nach eigener Aussage 40 Millionen Dollar ergaunert hat, ist der halt so, ist der durchgedreht, er ist ein bisschen durchgedreht. Also war schon bis zu dem Zeitpunkt, aber ab da ging es richtig los. Und zwar, geil ist, der hat halt auch über sich behauptet, er hat wahnsinnig viel gelogen, aber er hat nie gestohlen. Das hat er nie gemacht. Und das stimmt tatsächlich auch, wenn man sich das anguckt. Der muss eine Hybris auch gehabt haben, die seinesgleichen sucht oder ihresgleichen. Aber der hat den Leuten ja nur Geschichten aufgetischt, die das Geld haben die dem aber freiwillig gegeben. Und
ja, stimmt.
Der hat dann halt auch Identitäten erschaffen in der Folge, wo der halt so einfach irgendwie auch Bock drauf hatte. Der ist, wie gesagt, der ist steil gegangen. Der hat sich dann irgendwann die Identität von so einem Box-Champion angeeignet. Dann war er mal Formel-1-Fahrer. Er war Nachkomme und Teil von etlichen Königshäusern und hat dann tatsächlich auch beteiligt an einem Diamantenschmuggel und muss im Besitz einiger Handgranaten gewesen sein und hat dann auch irgendwie so beim Herstellen von illegalen Pässen für irgendwelche Einwanderer mitgewirkt und das ist also ein Füllhorn von unterschiedlichen Vergehen, wo er halt irgendwie so seine Täuschungstalente mit eingebracht hat. Und er wurde dann irgendwie 2000 festgenommen und das ist auch kurios, einer unbezahlten Hotelrechnung. Also der hat wirklich diverse Dinge gemacht, hat aber auch bei Hotels...
Dann wegen sowas ja, Banalem.
Genau.
Dann.
Aber es war halt auch eine Masche von dem, dass der irgendwie geschafft hat, in Hotels abzusteigen, auch wirklich richtig teure Hotels. Also wir reden hier nicht über das Ibis Styles oder so, sondern das sind richtig geile Dinger gewesen. Und hat den Leuten in irgendeiner Weise klar gemacht, so, ey, ich muss hier nichts bezahlen. Das geht auch so. Und dann ist er da weg und es ging auch irgendwie immer durch, bis er dann eben, wie gesagt, angeklagt wurde und man eben auf die Schliche gekommen ist. Und im Zuge dessen kamen dann natürlich auch die anderen Vergehen ans Licht. Und er hat dann auch richtig geil, erstmal im Knast ist er dann irgendwie auf Kaution freigekommen, hat aber erstmal Kautionsbetrug begangen und dann ist er nach Kanada geflohen. So.
Oh Mann.
Und da hat er dann ein älteres Ehepaar betrogen, indem er sich, wie gesagt, als Formel-1-Fahrer ausgab und wurde dann irgendwie festgenommen, musste ein Jahr in den Knast und kam dann zurück nach New York. Und da ist er dann richtig heftig verknackt worden wegen Diebstahl, Einbruch, Schmuggel und Betrug und so weiter. Eidbruch. Ich habe mich versprochen.
Eidbruch.
Ja, er hat ja nie geklaut, das hat er nie gemacht. Das stimmt ja auch. und er ist dann irgendwie in 19 Fällen zu einem Bußgeld von 9 Millionen Dollar verurteilt worden und musste halt für knapp 4 Jahre ins Gefängnis. Und die Strafe hat er tatsächlich auch abgesessen und ist dann 2005 wieder nach Paris gegangen. Ne? Also die Story ähnelt sich echt so ein bisschen und mit diesem lustig. Und er ist dann dort mit und auch wieder richtig geil, auch so, er ist auch immer in die Vollen gegangen. Er ist dort halt mit einer ehemaligen Miss Frankreich zusammengekommen und hat eine Tochter mit der gekriegt, so. Und
was im Knast?
Ja, nee, der ist ja 2005 entlassen worden. Er hat die vier Jahre abgesessen und ist dann wieder nach Paris, ne, nach Frankreich. Und okay. Da ist er, wie gesagt, mit so einer ehemaligen Miss zusammengekommen, Miss Frankreich, und hat da mit der ein Kind gehabt. Und sich dann aber auch 2009 auch wieder von der getrennt. Und französische Filmemacherin Catherine Breillat gescammt. Also Scamming ist ja so ein moderner Begriff für sich so an jemanden ranmachen und halt irgendwie schöne Augen machen und dann irgendwie in irgendeiner Weise Kohle abgreifen. Und der hat halt von der irgendwie 700.000 Euro bekommen und die da irgendwie erleichtert. Und diese Frau Breillat war wohl gesundheitlich angeschlagen. Und es ist auch eine Story da. Es kam raus, dass als der Typ Rocancourt einen Film machen wollte mit Naomi Campbell. Und der war auch confirmed. Also die hätte das wirklich gemacht. Und als das rauskam mit diesem Betrug an dieser kranken Frau Breillat, ist das irgendwie gecancelt worden, natürlich. Und aber der hatte halt wirklich immer richtig krasse Sachen am Laufen. Und er musste dann nachher, weil das ist dann verknackt worden, wegen des Ausnutzens von einer kranken Person. So. Und da musste er 16 Monate in den Knast in Frankreich. Und man merkt halt aber auch, dass er nicht nur irgendwie so, sagen wir mal, professioneller Betrüger war, sondern er hat halt auch echt natürlich in seinem Privatleben betrogen. Und er hatte dann auch so, das ist auch so ein schöner, gibt's so einen kleinen Auszug, er hatte 1992 schon in den USA geheiratet, und zwar die Frau Gry Park. Und damals hat er vorgegeben, Christoph De Laurentiis zu heißen. Das hielt aber nicht lange. Und 1996 hat er dann, und auch da zeigt sich so sein Hang auch zu echt schönen Frauen. Er hat dann das Playboy-Model Pia Reiss geheiratet. Allerdings war er während dieser Ehe mal für ein halbes Jahr mit einem anderen Playboy-Model zusammen, nämlich mit Rhonda Rydell. Und die hat natürlich nichts von der Ehe gewusst. Und ihr hatte Rocancourt weisgemacht, er sei aus dem französischen Adel. Also auch wieder diese Adelsgeschichte. Und der Sohn einer Gräfin. Und mit seinen beiden Ehefrauen hatte er jeweils ein Kind dann doch. Und ich finde das irgendwie ganz schön, dass sein Sohn mit dem Playboy-Model, also der heißt einfach Zeus. Die haben sie auch gedacht, komm ey, wenn schon, denn schon. Abschließend kann man sagen, er hat selber mal über sich gesagt, er habe in den tollsten Hotels gewohnt und sei die tollsten Autos gefahren und die tollsten Flugzeuge geflogen und hätte mit den schönsten Frauen geschlafen, und dafür könnte man auch mal 10 Jahre ins Gefängnis gehen. Also auch eine geile Reflexion seines Tuns. Und er meinte auch, und das ist ja schon dann auch so ein Punkt, seine Herkunft betreffend, dass er bei seiner Familiengeschichte und seiner Herkunft eigentlich nur das übrig gehätte, nämlich dass nur das übrig geblieben wäre, nämlich zu verhungern, Drogen zu verkaufen, Leute auf der Straße zu überfallen oder eben die Reichen auszunehmen. Und ihm sei das letzte vielversprechend gewesen, und deswegen, vor allem was den Spaß betrifft. Und deswegen hätte er sich dafür entschieden. Und ich möchte mit einem Zitat von ihm enden, nämlich mit dem Zitat: Und für den Spaß musste ich bezahlen, das darf man alles nicht dramatisieren. Auch irgendwie ein geiler Typ. Also so, dass er halt auch sagt so, ey, ich will, also wenn die Leute hier zu Schaden kommen, die mir da aufliegen, dann ey, also sind sie es irgendwie selber schuld. Und ich will aber niemanden verletzen, auch niemanden so richtig auf offensiv beklauen. Und ich nehme das wirklich nur Leuten weg, die auch genug davon haben. Und also ich weiß nicht, irgendwie, ich muss jetzt ehrlich sagen, eine gewisse Sympathie kann ich nicht abstreiten.
Naja, das ist so das Verbrecher-Ranking immer, ne? Also wenn jetzt jemand eine Bank ausraubt und dabei irgendwie keiner zu Schaden kommt, dann ist das ja auch immer angesehener als was weiß ich, Drogendelikte oder whatever. Also oder Drogenschmuggel, Menschenhandel, was auch immer. Also es gibt ja so bestimmte bestimmte Verbrechen, die dann zwar hart bestraft werden, wo die Leute aber sagen, ne, also so wie bei Haus des Geldes, was jetzt zwar fiktiv ist, aber wo dann alle auf der Seite der Leute stehen, die den Überfall machen.
Ja.
Oder bei diesem Kaufhauserpresser, bei diesem Dagobert.
Ja.
der ist ja auch, das ist ja auch eher mehr so als Spektakel und da hatten ja auch die, der ein oder andere hatte ja auch dann eher mit ihm sympathisiert.
Ja, das stimmt.
Weil das so, naja, fuck the system mäßig ist.
Ja, ein bisschen schon und es ist halt auch so eine gewisse Filigranität, die da vielleicht drin ist. Also das finde ich bei dem Rocconcours ganz interessant, dass er halt schon auch, also diese Stories, die der da hatte, das muss man sich ja mal vorstellen, der ist ja in denselben Kreisen mit unterschiedlichen Narrativen und mit unterschiedlichen Geschichten unterwegs gewesen. Also das heißt, der muss da schon auch eine relativ gute doppelte Buchführung gehabt haben, was seine Geschichten betrifft. Also so ganz doof war der nicht und wie gesagt, also das hat eine gewisse Filigranität in dem Moment, in dem du ja auch irgendwie verschiedene dir Informationen holst und das Wissen irgendwie ausspielst über Leute. Und das ist natürlich absolut unredlich, also darüber brauchen wir nicht zu streiten, aber es ist schon...
Spricht aber auch für eine gewisse Oberflächlichkeit in diesen High-Society-Kreisen.
Ja, eben, das ist der Punkt. Und dem Ganzen halt dann so den Arschtritt zu verpassen, zu sagen so, ey, das nutze ich einfach aus und nehme da auch die richtigen Leute aus. Ja, auf jeden Fall, es ist nicht, man darf es nicht glorifizieren, aber es ist irgendwie ein bisschen, ich finde das schon ein bisschen geil irgendwie. Ich finde den Typen einfach auch so mit, ich bin einfach Formel-1-Fahrer, ja, ich bin Box-Champion. Das hätte man ja auch nachrecherchieren können, ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Die Leute so, die haben, also der muss so überzeugend gewesen sein, ja, die haben ihm einfach geglaubt.
Ja. Das ist schon krass,
schon,
ja.
Schon stark, ein starkes Stück.
Ja, das verfängt relativ oft mit so Identitäts, nicht Diebstahl, aber mit so Leuten, die halt einfach andere Identitäten annehmen und dann auch so Sachen, zu denen andere aufblicken. Ne? Formel-1-Fahrer ist ja was, wo du sagst, wow, krass, das ist ja spannend. Und gut passt es auch eigentlich zu meiner nächsten Geschichte. Da geht es nämlich auch um jemanden, der das gemacht hat und der auch im Nachhinein eigentlich mehr gefeiert als verurteilt wird dafür, nämlich ein gewisser Frank William Abagnale Jr. Von dem hast du sicherlich schon mal gehört, wenn du gerne Filme guckst, lieber Quichotte.
Ja, wahrscheinlich, aber jetzt gerade weiß ich es nicht.
Catch Me If You Can.
Ach, okay, ja, klar, natürlich, mit Robert
genau.
Dingens.
Mit Leonardo DiCaprio und DiCaprio, genau. Tom Hanks.
Ja.
Genau,
ja, ja.
Das ist ein Film, der ja auf einer wahren Begebenheit beruht, wie eigentlich so fast alle US-amerikanischen Filme, ja. Wolf of Wall Street, Goodfellas, Transformers. und in dem Fall, Catch Me If You Can, das beruht auf den Erinnerungen und Memoiren des Betrügers Frank William Abagnale Jr. Das ist wirklich, also der Film ist toll, aber ich schick's mal vorweg, es wird zumindest angezweifelt, ob das alles auch so war. Ja? Jetzt mal abgeglichen von dem, was im Buch steht und was im Film vorgekommen ist und was tatsächlich bewiesen ist, kann man zumindest annehmen, dass er ein sehr umtriebiger Mensch war. Der hat mit 16 Jahren ohne Schulabschluss haben sich seine Eltern getrennt. Er musste dann nach New York umziehen und hat da für sich einfach keine Perspektive gesehen, die irgendwie legal war und hat dann einfach angefangen, mit Scheckbetrug einen höheren Lebensstandard zu erreichen. Das ging damals relativ gut, weil es ganz oft quasi solche Lohnschecks gab, die dann eingelöst wurden bei der Bank. Und dann hat er sich gedacht, naja, da verkleide ich mich als Pilot, weil das eben, da schlagen wir die Brücke zum Identitätsdiebstahl oder zur Übernahme von angesehenen Identitäten, weil das eben ein sehr angesehener Beruf ist und da sich jeder drüber freut, wenn er mit einem Piloten zu tun hat und dann vielleicht die Leute davon ein bisschen geblendet sind. Und hat dann einfach ungedeckte, gefälschte Schecks gegen Bargeld eingelöst und hat er relativ häufig gemacht, um da voranzukommen. Also er behauptet, es waren insgesamt 17.000 gefälschte Schecks.
Alter Schwede.
Mit einem Gesamtschaden, den er angerichtet hat, insgesamt von 2,5 Millionen Euro in allen 50 Bundesstaaten und in insgesamt 27 Ländern der Erde.
Ja, stabil.
Das ist aber eher die eigene Angabe, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Er hat dann auch gesagt, dass er die Fluglinie, für die er dort angeblich arbeitet, also Pan Am, genutzt hat für seine ständige Bewegung, also um einfach nicht, damit ihm niemand so schnell auf die Schliche kommt, ständig in Bewegung bleiben, überall woanders mal, nicht immer bei derselben Bank natürlich 17.000 Schecks einlösen. Und das ging gratis, weil die Airlines nehmen Piloten mit, wenn die zu einem anderen Flieger müssen. Das nennt sich dann Deadhead. Ja, dann bist du quasi der Deadhead, also jemand, der keinen Umsatz an der Stelle erzielt, weil er einfach kostenlos mitgenommen wird, um zu seinem nächsten Einsatzort zu kommen. Mhm. Das hat er eben auch ausgenutzt. Und hat sich im Laufe der Zeit auch noch, naja, als andere für andere Tätigkeiten interessiert und als verschiedene andere Leute ausgegeben. Also hat sich wohl laut eigener Aussage, muss man wieder dazu sagen, mal als Arzt ausgegeben, mal als Professor an der Uni, als Anwalt, also ganz verschiedene Sachen. Das wird auch in dem Film einfach sehr schön gezeigt. Es ist wirklich ein toller Film, der sehr, sehr schön zum Anschauen ist, das muss man sagen. Und dann irgendwann hat ihn aber das FBI geschnappt und hat ihm eine Perspektive angeboten, nachdem er eine Zeit lang im Knast war, nämlich, dass man seine besonderen Fähigkeiten ja gut gebrauchen könnte. Und dann hat er quasi die Seiten gewechselt als Sachverständiger fortan. Und jetzt nach dem Film vor allem, aber auch schon als er sein Buch veröffentlicht hat, wo diese Memoiren drinstehen, was auch wirklich sich sehr gut verkauft hat, kamen dann Zweifel auf, ein ganz, ganz schrecklicher Verdacht. Kann ein Scheckbetrüger, der über Jahre hinweg international kriminell aktiv war, Zeugnisse, Ausweise und Dokumenten gefälscht hat und sich ständig unter falschem Namen ausgab, so dreist sein, vielleicht auch das alles erfunden zu haben? möglich. Ich glaube, den Filmproduzenten wird es jetzt reichlich egal gewesen sein, weil das ist natürlich ein super Stoff und wie gesagt, der Film ist sehr, sehr gut, aber der Wahrheitsgehalt wird eben von verschiedensten Seiten angezweifelt. Unter anderem wird angezweifelt, dass es 17.000 Schecks gewesen waren, denn da hätte er laut einer Berechnung zwischen seinem 16. und 21. Lebensjahr, wie er das angegeben hat, diese Schecks einlösen müssen. Und in dieser Zeit war er 14 Monate im Knast zwischendurch mit Unterbrechung. Und das würde heißen, dass er jeden Tag 40 Schecks eingelöst haben müsste. Ja. Was dann doch als eine recht hohe Zahl wirkt. Und das wird auch in verschiedenen Berichten und Aussagen angezweifelt. Und auch so Sachen wie die Tätigkeit einer Uni oder die Gefängnisflucht, die er dann mal begangen haben soll, das soll auch wohl erfunden sein. Es wäre dann quasi wirklich so ein ineinander verschachtelter Betrug, muss man sagen. Ne? Aber das Ding ist, wenn es jetzt so war, wie er es behauptet, dann war das ein genial großer Betrug. Und wenn das vielleicht in Teilen nicht stimmt und er das alles aufgepeppt hat und dann aber sein Buch super verkauft hat, den Film dort mit vorangebracht hat und jetzt überall gefragt ist als Vortragsredner und fürs FBI tätig und sonst was, dann war es halt auch ein genialer Betrug. Ja, also
definitiv.
Ja. Wie, egal welchen Weg man hier wählt, man kommt bei einem Betrüger raus. Und das abschließend als Fun Fact am Rande, der Abagnale selbst hat dann auch mitgewirkt an dem Film, hat so ein paar Hintergrundinfos beigesteuert und er hat sogar eine Rolle übernommen, nämlich die des Polizisten, der ihn dann am Ende verhaftet.
Okay, ja, lustig. Aber ist auch interessant, wenn das so ein doppelter Boden ist, also dass er diese ganze Story erfunden hat, finde ich ja auch ganz geil. Wobei, ich habe das eben mal ausgerechnet, wenn der jetzt irgendwie 2,5 Millionen mit diesen Checks gemacht haben soll, dann muss der ja ungefähr pro Check so immer so durchschnittlich so 150 Dollar müssen die Schecks wert gewesen sein. Das ist ja eigentlich nachgewiesenermaßen eine schlaue Idee zu sagen, wenn man sowas macht, dann am besten nicht Schecks im Wert von 5, 6, 8, 19.000 Euro oder Dollar, sondern immer kleinere Beträge, ne, damit du halt da auch weniger Aufsehen erregst. Und
das absolut, aber
17.000 ist halt einfach.
Die Zahl von 40 pro Tag ist schon.
Das ist brutal viel und das ist.
Da fällst du ja auch schon absolut, auf, wenn du nur kurz dort warst.
Das klingt auch total unrealistisch, ja, total. Also deswegen, da habe ich mich eben auch gewundert, das ist schon echt viel. Naja, aber gut, ey, gute Story. Also vor allem auch mit der entsprechenden popkulturellen Referenz, dass er da mit an diesem Film beteiligt war und auch lustig, dass er da selber mitspielt und dann entsprechend auch noch den Counterpart sozusagen gibt. Ja, witzig, ey. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich habe, wenn du fertig bist mit deiner Geschichte, ich hatte das so verstanden, ja. Ich habe eine, ich bin froh. Ich habe nämlich meine beiden nächsten Felder. Das sind beides Frauen. Und wir haben ja bei unserem Podcast eigentlich auch immer so eine etwas, wie soll man sagen, männlich lastige Vertreterschaft. Und gerade wenn es um so negative Sachen geht, das machen einfach überwiegend Männer. Aber jetzt habe ich zwei Frauen. Und die erste, die ich ins Feld führen will, die ist Jahrgang 1984. Und die hat einen ziemlich exquisiten Status erreicht, nämlich sie war die erste Selfmade-Milliardärin der Welt. Und hat diesen Status allerdings nur durch Betrug erreicht. Es geht um doch sehr findige Person namens Elizabeth Holmes. Und die hat sich viel mit so Biotech und medizinischen Geschichten auseinandergesetzt und war demzufolge auch in der Gründungsphase des Unternehmens Theranos, wenn die heißen, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber die haben auf jeden Fall so in Sachen Biotechnologie gemacht und da war die in der Gründungsphase mit aktiv und hat auch die Geschäftsführung dieses Unternehmens übernommen. Und Die hat da eine große Rolle gespielt, auch Finanzbeteiligte ist sie da gewesen und hat zeitweise 50% der Aktien gehalten. Und kommen wir später noch darauf zu sprechen, das ist ihr leider zum Verhängnis geworden, dass dieses Unternehmen durch diesen Betrug natürlich auch bankrott gegangen ist und wurde irgendwie auch liquidiert. Und blöderweise hat sie, blöderweise hat sie von dem Wert des Unternehmens eigentlich in dem Sinne gar nicht so viel gehabt, weil sie nachher sich die Aktie nicht auszahlen lassen konnte, weil die irgendwie nicht, so einen Vorzugsanteil besitzen, oder das müssen Vorzugsanteile sein, die dann im Fall einer Liquidation und einer oder Liquidierung und im Fall einer eines Bankrotts dann vorher gezogen werden können, ne? Und da, damit du irgendwie vorher
die quasi wenn du das, also dass du quasi die zusätzliche Sicherheit hast, wenn das Ding krachen geht, ja, bin ich einer der ersten, aus denen noch was ausgezahlt
oder wird. Oder zumindest gehörst du halt zu den ersten Gläubigern, die da irgendwie was kriegen, und so. Naja, jedenfalls hatte sie das nicht und hat trotzdem gereicht. So viel kann ich auf jeden Fall vorwegnehmen. Und es hat ihr 11¼ Jahre Gefängnis eingebracht in Texas, dass sie da einen gewissen Betrug gemacht hat. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ja, wie hat das denn überhaupt funktioniert? Und zwar, Holmes hat ihr Studium 2003 abgebrochen und sie hat in Stanford tatsächlich studiert, um an dieser Unternehmensgründung von Theranos, so nenne ich es jetzt einfach mal, mitzuwirken. Und im Jahr 2015, also 12 Jahre später, hatte sie es immerhin unter die 100 einflussreichsten Personen der Welt gebracht. Das ist ja so eine Liste, die es gibt. Und blöderweise wurde in demselben Jahr dann durch Medienberichte auch klar, dass das nicht ganz positiv zu sehen ist. Denn Theranos hatte, die hatten so einen Blutschnelltester entwickelt. Das ist auch ein ziemlich populärer Fall gewesen, weil mit diesem Blutschnelltester sollen wohl angeblich 240 Krankheiten nachgewiesen werden können. Und das ist aber dummerweise ein absoluter Fake gewesen. Also diese Teile waren komplett unwirksam. Und die haben einfach und sie wusste das. Also Holmes war klar, das ist ein absoluter Schrott, den die da produzieren. Und das ist natürlich nicht so proper. Und 2018 kam dieser Betrug dann vor die US-Börsenaufsicht und diese hat dann Holmes ihres Amtes und ihres Postens enthoben und verbot ihr für die nächsten 10 Jahre irgendein US-Börsenunternehmen oder börsengeführtes Unternehmen zu leiten, börsennotiertes Unternehmen. So, jetzt ist es sehr interessant, dass diese Frau erst 2023 verurteilt werden konnte. Also man merke, 2018 ist dieser Betrug rausgekommen. Man hat ihr dann natürlich sukzessive angefangen, das Handwerk zu legen. Diese Firma ist im Zuge der ganzen dieses Skandals pleite gegangen. Die haben auch nie wieder geschafft, irgendwas auf die Beine zu stellen, was in irgendeiner Weise auch positiv gewesen wäre. Also ist vor die Hunde gegangen. Und dieses Gerichtsverfahren gegen Holmes hat sich gezogen. Warum? Und zwar erstens, weil die Corona-Pandemie kam und zweitens, weil sie schwanger war. Und das hat sie irgendwie lange geheim gehalten. Und dann hat sich dieses Verfahren verzögert. Und so dass sie dann erst 2022 schuldig gesprochen wurde und das muss man auch, ist auch kurios, das nur in 4 von 11 Anklagepunkten. Und es reichte trotzdem für über 11 Jahre. Also muss man sich mal vorstellen, was dann bei einer vollen Schuldigkeit passiert wäre. Sie hätte wohl theoretisch 4 mal 20 Jahre kriegen können. Also das kommt ja lebenslänglich gleich in ihrem Fall. Und ja, mittlerweile war Holmes schon wieder schwanger und das ist auch witzig irgendwie, dass die es geschafft hat, das immer weiter zu verzögern. Und dann hat man halt gesagt, ja, wir werden die jetzt nicht einsperren, also im schwangeren Zustand, und werden auch die Stillzeit, zumindest die erste, abwarten, bis wir sie dann in den Knast stecken. Und dementsprechend konnte sie erst 2023 die Haftstrafe antreten. Und ist aber auch irgendwie geil, ne? Also, du verzögerst mit Schwangerschaften einen Gerichtsprozess und sagst dann deinen winzigen Kindern, ach übrigens, ich bin jetzt mal weg, bis ihr 12 und 14 seid oder so. Ist also auf jeden Fall hart. Und ja, krass ist halt, dass 2015 das Forbes-Magazin ihr Vermögen auf 4,5 Milliarden Dollar geschätzt hat. Womit
stattlich.
Ja, stattlich. Und womit sie, und das finde ich auch kurios, insgesamt, also, oder vielleicht eine kleine Schätzfrage für dich, schätz mal, auf welchem Platz sie damit weltweit lag, also wenn es um das höchste Vermögen geht von Einzelpersonen mit 4,5 Milliarden.
Ja, irgendwo 500, 600.
Ja, gar nicht schlecht, Ed. Gar nicht schlecht. Ja, 360. Platz 360.
360, ja.
Ich fand's krass, weil, ey, also, mit, also 4,5 Milliarden ist schon, finde ich schon ordentlich. Und man kennt ja, ich meine, gut, man kennt so Multimilliardäre, aber das sind ja auch die Leute, die du kennst, das sind ja irgendwie so 20 Leute oder so. Aber dann, ja, finde ich schon krass, ey, auf Platz 360. Nun gut. Ja, gut geschätzt auf jeden Fall. So, man muss aber sagen, und das ist, relativiert das Ganze wieder so ein bisschen, dass diese Aktienbesitze, wie gesagt, und diese Anteilseignerschaft an Theranos mit dazu zählte. Und wie gesagt, das Ganze ist ja nicht so gut ausgegangen. Und dadurch, dass die eben diese Vorzugsanteile nicht hatte und nicht hielt, hat man das dann korrigiert und ihr Vermögen betrug dann wohl 800 Millionen, was immer noch wahrscheinlich reicht. Und
Ja, also kommst du mit klar, denke ich.
Kommst du mit zurecht. Ich weiß gar nicht, wie viel da am Ende übrig geblieben ist. Sie musste natürlich auch eine Geldstrafe zahlen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es wird insgesamt immer noch ein guter Schnitt bleiben und zeigt wieder einmal, zu welch positiver Entwicklung ein Studienabbruch führen kann. naja. Ja, das ist meine Elizabeth Holmes, die auf jeden Fall, doch auch, finde ich, in zumindest was die Zahlen angeht, da oben mitspielen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Also zahlentechnisch gut dabei. Ja, absolut. Bleiben wir mal dort drüben in der Region und kommen zu Charles Ponzi. Charles Ponzi, auch ein sehr interessanter Mensch. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere, sang ja schon Armin Laschet über NRW und Frank Sinatra über New York, New York. Und das dachte sich auch Charles Ponzi, Erfinder des gleichnamigen Ponzi-Scheme.
Ja, den kenne ich doch irgendwo, ja.
Das Ponzi-Schema quasi oder die Ponzi-Methode.
Ja, das kenne ich
doch. Er wird immer so ein bisschen, manchmal wird er bezeichnet als der Erfinder des Schneeballmodells.
Ja, genau.
Was aber nicht ganz richtig ist, was wir gleich noch beleuchten werden. Auf jeden Fall auch wieder jemand, der schon, öfter mal im Knast war wegen kleineren Betrügereien. Und lustig fand ich, er hat seiner Familie erzählt, als er in den Knast musste, dass er jetzt im Gefängnis arbeitet als Assistent eines Wärters.
Geil. Ich habe auch nie frei, blöderweise.
Ja. Das ist, ja. Aber irgendwas musste er sagen an Familienweihnachten, ne? So. Und kurze Zeit nach seiner Entlassung ist er dann wieder festgenommen worden wegen Menschenschmuggels und kam wieder ins Gefängnis und diesmal wurde er Assistent eines Wärters, tatsächlich, lustigerweise. Also Hat er gut vorausgesehen. Dann nach seiner Freilassung hat er gedacht, okay, jetzt versuchen wir mal mit irgendwas Ordentlichem und hat Branchenbücher verkauft. Das lief aber eher schlecht als recht. Es brachte ihn irgendwann aber auf eine Idee. Nämlich ein Interessent aus Spanien, der einen Katalog bestellen wollte, der hat ihm einen Brief geschickt, wo er das quasi reingeschrieben hat, ich interessiere mich, bla bla bla. Und dazu einen sogenannten Antwortschein. Und so ein Antwortschein, mir war das nicht bekannt, was das ist, aber es ist relativ leicht erklärt. Also wenn ich jetzt von dir zum Beispiel ein Autogramm will, ne, dann schicke ich dir einen Brief und schreibe rein, werter Herr Quichotte, bitte signieren Sie mir doch die beigefügte Unterhose mit Widmung für Tante Hildegard und leg dazu einen leeren Umschlag, wo meine Adresse draufsteht und eine Briefmarke 10, schon drauf 10.000 ist.
Und 10.000 Euro, ja.
Genau, und 10.000 Euro, klar, der übliche Preis. Aber genau, ich mache das eben schon mit Briefmarke, weil ich will ja was von dir und du nicht von mir. Ja. Und deswegen willst du ja auch nicht bezahlen, dass du mir das zurückschickst. Und so ist es mit einem Antwortschein, den gibt es international als internationale Variante, dass du quasi dann da dieses Ding reinmachst und das ist so eine Art Gutschein, mit dem du dann zur Post gehst und sagst, hier ist schon mit diesem Antwortschein bezahlt, bitte wegschicken. Und jetzt hat der Ponzi sich so gedacht, oh, vielleicht lässt sich aus diesen Antwortscheinen auch irgendwie ein Geschäft machen. Es war nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts und da haben die Währungen in Europa wirklich rapide an Wert verloren, wodurch man in Europa solche Antwortscheine schon für umgerechnet einen Cent kaufen konnte, wobei die in den USA 6 Cent kosten. Also ganz einfache Idee, man wirbt Leute an, kauft massenweise Antwortscheine in Europa und verkauft sie in den USA halt ein bisschen teurer weiter. So, das war die Idee. Und jetzt hat er Investoren angeworben und hat gesagt, ey, das ist quasi, ne, hier, wir können da das 6-fache erzielen. Also traumhafte Renditen, wenn ihr da rein investiert, dann kann ich noch mehr Leute beschäftigen, die darüber gehen. Wir können noch mehr Antwortscheine kaufen und ihr macht einen super Gewinn. Das hat er denen versprochen und hat 15 Millionen Dollar eingeworben, was heute ungefähr 200 Millionen Dollar entsprechen würde. Mhm. Und das ist schon echt eine krasse Summe. Und von diesem Geld hat er dann tausende Antwortscheine erworben. Moment mal. Also 15 Millionen Dollar, ein Antwortschein kostet irgendwie einen Cent in Spanien.
Ja, das ist
warum nur tausende? Mhm. Naja, es waren viel zu wenige, denn für das Geld hätte er ja irgendwie hunderte von Millionen von diesen Antwortscheinen erwerben müssen, was er nicht gemacht hat, da er ja auch irgendwie so ein bisschen viel Gewinn machen wollte und sich halt das meiste Geld von dem, was da reingekommen ist, abgezwackt hat. Wenn jetzt jemand kam von den ersten Investoren und gesagt hat, ey, wie sieht's denn aus? Ne? Ich habe jetzt schon vor längerer Zeit hier investiert, wie schaut's aus? Dann hat er das Geld genommen von den Neuinvestoren und hat dem das ausgezahlt, hat gesagt, guck mal hier, super Rendite. Der war voll begeistert, ist zu seinen Freunden, hat gesagt, richtig geil, müsst ihr investieren, super Rendite gemacht, ich werde reich damit. So. Und so ging das munter weiter. Ne? Und das wussten natürlich die einzelnen Kunden nicht, weshalb sie dann auch mit großer Begeisterung da weiter rein sind in dieses Geschäft. Und man nennt dieses Modell, wenn man das so macht, bis heute die Ponzi-Methode. Und das hat auch Bernie Madoff gemacht, den vielleicht der ein oder andere kennt aus der Netflix-Doku. Der hat auch diese Masche irgendwie wohl angewendet und sie funktioniert nach wie vor. Es funktioniert aber halt immer nur so lange, bis entweder kein neuer Investor mehr kommt, weil du dann kein neues Geld hast, was du auszahlen kannst an die bisherigen, oder nicht mehr genug hast, oder bis alle auf einen Schlag ihr Geld wollen und sagen, ich will jetzt ausgezahlt werden. Oder halt in dem Fall von Ponzi, bis die Behörden merken, dass da irgendwas faul ist, sich das mal angucken und dann in seinem Büro irgendwie nur, ich glaube, 27.000 Antwortscheine haben sie gefunden, was natürlich weit weg ist von 15 Millionen Dollar. Und genau, deswegen ging es dann auch in den Knast für ihn. Später hat er dann noch ein bisschen weiter betrogen, hat irgendwas mit Mussolini zu tun gehabt. Also eine ganz interessante, gruselige Biografie auch irgendwie dann im späteren Verlauf. War da, glaube ich, in Brasilien auch für die italienische Regierung damals mit Mussolini tätig, ist dann aber in Brasilien in Armut verstorben 1949. Aber bis heute lebt dieses Betrugsmodell, diese Masche weiter. Und jetzt komme ich wieder auf das vom Anfang, als ich gesagt habe, dass er ja als der Erfinder des Schneeballsystems gilt. Das ist nicht ganz richtig, denn ein Schneeballsystem, das lebt ja davon, dass die Kunden quasi weitere Kunden anwerben, wo sie dann wissen, ich bin jetzt dort Teil dieses Schneeballsystems. Wenn ich 10 weitere Leute anwerbe, kriege ich so und so viel dort raus. Und dementsprechend wirbt der Kunde aktiv die anderen Leute an, von denen er dann später das Geld kriegt. Und bei dieser Ponzi-Methode ist das so, dass derjenige, von dem du am Ende bezahlt wirst als Kunde, nämlich ein anderer Kunde, ist dir gar nicht bekannt. Also du denkst, das Geld kommt aus dieser Investition, und das ist dann eben nicht so. Und beim Ponzi-Schema wiederum, also bei dieser Ponzi-Methode, kennt auch jeder den Urheber des Systems, also diesen Charles Ponzi, der dann eben, oder diesen Anbieter, der das Ganze quasi dort bewirbt, während dann die Quelle, woher das Geld kommt, eben keiner kennt. Also das ist der Unterschied zum Schneeball. Ich hoffe, es war jetzt halbwegs verständlich erklärt.
Doch, ja.
Vielleicht etwas mehr. Also nochmal kurz gefasst, Schneeballsystem, du weißt, wo das Geld herkommt und kennst die Urheber des Systems aber nicht, weil du dort nur über Ecken und Kanten reinkommst. Und bei dieser Ponzi-Methode ist es umgekehrt. Du hast eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung, wo das Geld herkommt, aber kennst den Urheber des Systems.
Eigentlich, das ist die. Kann man, bei der Ponzi-Geschichte vertraut man sehr auf die Fähigkeiten eines Einzelnen, und beim Schneeballsystem vertraut man eher aufs System, ne? Also sozusagen, weil es funktioniert.
Ja, genau, und dass beim Schneeballsystem du natürlich irgendwie auch aktiv selber noch Leute mit reinziehst.
Ja. Ne?
Also das ist ja so das, was bei so einem Schneeballsystem auch immer so ein bisschen anrüchig ist, dass du quasi dein Geld auf den Schultern der anderen verdienst, indem du die anwirbst. Ne? Und dann rennen die Leute zu ihren Familien und labern der Großtante da so eine Investition auf, oder labern der das auf, dass die mit rein sollen in das Schneeballsystem, in dem Wissen, dass man selber dann das Geld kassiert.
Ja,
quasi,
genau,
oder dafür einen Vorteil kriegt. Und bei dieser Ponzi-Methode denkt man ja, man investiert einfach nur, und es wird dabei niemand irgendwie verarscht, obwohl, ohne dass man es weiß, man das Geld kriegt von jemandem, der dann erst später dort in das System investiert.
Ja, klar, ja. Ah ja, auf jeden Fall eine linke Nummer, das kann man ohne Zweifel sagen. Und,
aber funktioniert wohl manchmal bis heute.
Ja, definitiv. Ja, ist ja auch logisch, ne? Also irgendwie so die Gier der Leute auszunutzen auf die Art und Weise, das ist ja schon auch, das leider funktioniert.
Naja. Und halt mit dieser hohen Rendite locken,
genau,
wo die Leute dann sagen,
auch,
okay, vielleicht ist da irgendwas faul, aber mir ist das egal, solange ich die Kohle kriege.
Ja.
Und dann gibt es ja auch diesen Erfolg am Anfang, dass du quasi, wenn du einer der ersten Investoren bist, dann gehst du da super raus aus der Geschichte. Und dann erzählst du es natürlich allen. Das ist, also ich hätte nie gedacht, dass das klappt, aber es hat funktioniert.
Ja, genau. Ja, Cum-Ex. So, wir gehen weiter.
Ja.
Wir gehen weiter. Und zwar, ich komme hier zu meiner letzten Vorstellung. Auch wieder, wie ich eben schon angekündigt habe, eine Frau. Und zwar Cassie Chadwick. Ob das jetzt tatsächlich, also es ist jedenfalls sicher, dass das nicht ihr Name ist, ob und wie ihr Name eigentlich wirklich war, das kann man auch eigentlich gar nicht so richtig sagen, weil sie hat so viele Namen angenommen und ist ein dermaßen verlogener Mensch gewesen, dass man das, wie gesagt, nicht mit Sicherheit sagen kann, aber als Cassie Chadwick jedenfalls ist sie in die Geschichte eingegangen, und sie war wirklich eine absolute Hochstaplerin und eine großartige Betrügerin, die im 19. Jahrhundert gewirkt hat. Sie ist, während die industrielle Revolution ihren Schatten in Europa warf, in Kanada geboren und sie hat es wirklich absolut faustdick hinter den Ohren gehabt. Sie soll wohl damals Elizabeth Bigley geheißen haben und war schon als Kind eine Tagträumerin und ein Mädchen, das sehr, sehr gerne Lügengeschichten erzählt hat. Und was soll man sagen, das ist so geblieben. Ne? Mit 14 hat sie zum ersten Mal einen Brief gefälscht, und zwar eines angeblichen Onkels aus England, und hat dann geschafft, und das muss man sich mal vorstellen mit 14, mit diesem Brief ein Konto zu eröffnen und mit ungedeckten Schecks Sachen zu kaufen. Mit 20 zog sie dann nach Cleveland und betätigte sich zum ersten Mal als Wahrsagerin. Und zwar unter dem sehr, sehr, ich finde, das ist für eine Wahrsagerin auch ein sehr schöner Name, Lydia Devers. Also Da sagt man sich auf jeden Fall, die sagt auf jeden Fall
geheimnisvoll.
Die sagt die Wahrheit, ja. So, sie hat dann in der Folge einige Leute ziemlich übers Ohr gehauen, was zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar Folgen hatte. Als sie nämlich 1882 heiratete, war es eine extrem beschissene Idee, einen Hochzeitsfotografen zu engagieren, der nicht nur Fotos von dem Paar gemacht hat, sondern dieselben auch an eine Zeitung weitergab, die die veröffentlicht hat. Das haben dann einige von den übers Ohr gehauenen gesehen und das dann ihrem Ehemann gemeldet und der hat sie dann 11 Tage später rausgeworfen. Gut, dachte sich dann die werte Elisabeth, dann ändere ich jetzt erstmal meinen Namen wieder in Marie La Rose und sie wird erstmal wieder Wahrsagerin. Das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Das mache ich. Hat dann 1886 nochmal geheiratet und zwar so ein Farmer und ließ, genau, keine Fotos bei der Hochzeit machen. Als Ehefrau hieß sie dann übrigens Lydia Scott. Und 4 Jahre auf der Farm waren ihr offenbar absolut genug und dann hat sie keinen Bock mehr gehabt und reichte mit erfundenen Gründen die Scheidung ein und hat selbst mit der erfundenen von der Scheidung noch Profit gemacht. Sie hat sich dann nämlich auszahlen lassen von ihrem armen Ehemann und ist dann erstmal weitergezogen und dann hat sie sich als Wahrsagerin verdient. Das war ihre neueste Idee. Die hat dann irgendwie war tatsächlich wieder Wahrsagerin und hat dann diverse Fälschungen auch gemacht und musste dann schließlich ins Gefängnis. Eigentlich für knapp 10 Jahre. Aber sie kam nach 4 Jahren wieder raus und wegen guter Führung wahrscheinlich. Und jetzt mittlerweile hieß sie Cassie Hoover. Also sie näherte sich dem Namen Cassie Chadwick an. Hat ihren Ehemann kennengelernt, Dr. Leroy Chadwick. Daher der Name. Und zwar ist es ganz kurios, sie hat ihn in einem Puff kennengelernt. Und nicht in irgendeinem Puff, sondern in dem Puff, den sie selber aufgemacht hatte. Und das heißt, der Typ muss da irgendwie Gast gewesen sein. Und Kinder, ich sage es immer wieder, verliebt euch nicht in die Puffmama. Selbst wenn sie Laila heißt. Das ist keine gute Idee. Wobei ist auch vielleicht nur ein Vorurteil, wer weiß, aber in diesem Fall stimmt es jedenfalls. Elisabeth wusste allerdings, und das ist halt der Punkt, dass ihr neuer Mann sehr gut situiert war. Und das hat sie wohl auch dann, zu ihm hingetrieben. Und er war vor allem auch gerade verwitwet, was irgendwie für sie eine emotional ganz gute Situation war, denn sie konnte da irgendwie ganz gut als Trösterin auftreten und hat ihn dann umgarnt. Und wie gesagt, er hat einer Heirat zugestimmt. Sie sah auch jetzt gar nicht so wahnsinnig schlecht aus. Von daher passte das. Und der wusste natürlich auch nichts von ihrer Vergangenheit und auch nichts, und jetzt kommt's, von dem Sohn, den sie in irgendwie zwischendurch bekommen hatte und den sie in der Obhut einer von diesen Bordelldamen gelassen hat. Auch nicht die feine englische, aber gut.
Interessante Kindheit.
Absolut. Als Cassie Chadwick dann jedenfalls hat sie ihr Leben dann geführt und vor allem das Geld ihres Mannes ausgegeben und versucht, in die High Society zu kommen. Und das ist halt so ein Punkt, wo man dann sagen muss, die reichen und wichtigen Leute haben sie aber eher suspekt gefunden und mochten aber ihren Mann sehr. Und das war der Grund, warum sie zumindest zu einigen Anlässen dann eingeladen wurde, wo sie auch prompt versucht hat, die Wohlhabenden mit irgendwelchen dubiosen Geschäften zu ködern. Und dann kam es zu dem sogenannten Carnegie-Betrug. Und das war wirklich eine ziemlich ausgefuchste Sache. Und zwar hat sie nach ihrer Heirat, hat sich als Andrew Carnegies Tochter ausgegeben. Man muss wissen, dieser Andrew Carnegie ist eigentlich ein ziemlich bekannter amerikanischer Geschäftsmann. So ein Stahlmogul, ne, der irgendwie auch so als einer der reichsten und wohlhabendsten Menschen der Zeit galt. Und
das war so ein Eisenbahn, ja. Der hat mit dem Eisenbahnbau da richtig viel Geld verdient.
Genau, hat da so.
Und dann gab es, glaube ich, auch ein ganz krasses Ding, wo irgendwie so ein Dorf verschluckt wurde von so einem Staubecken oder von so einer Flut oder so, wo er mit drin hing und dann gab es da einen Riesenskandal.
Ja, und er hat halt seinen Stahl da verkauft und da irgendwie richtig reich gemacht. Und jetzt ist es dieser Elisabeth gelungen, einen Freund von ihrem Mann, nämlich den Rechtsanwalt Dillon, bei einem Besuch in New York City zu überzeugen, sie zu dem Haus von diesem Carnegie zu begleiten. Also die hatte nichts mit dem zu tun, natürlich. Aber hat dann, nachdem sie in dem Haus war, hat irgendwie mit der Haushälterin geredet, hat er irgendwie erzählt, sie müsste da irgend so ein Zeugnis abgeben oder beglaubigen lassen oder was auch immer. Jedenfalls ist sie da irgendwie reingekommen und kam dann später wieder raus und dieser Dylan hatte draußen gewartet und ließ dann, aus Versehen, ein Papier fallen, das der Dylan aufgehoben hat. Und das war dann ein Wechsel über $2 Millionen. Das heißt, der Carnegie hat ihr laut dieses Schreibens $2 Millionen übergeben und das war von ihm unterschrieben, angeblich. Natürlich hatte sie die Unterschrift gefälscht und das Ding war natürlich komplett gefälscht. Und damit hat sie dann irgendwie so, weil das ja aus Versehen passiert ist, hat sie dann gesagt so, ey, pass auf, Dylan, bitte tu mir den Gefallen, erzähl das nicht. Ich bin nämlich die illegitime Tochter von Andrew Carnegie. Und das soll aber nicht rauskommen, weil ihm das irgendwie sehr unangenehm ist. Und ihm ist das auch so unangenehm, dass er mir schon $7 Millionen in Wechseln, die bei mir zu Hause irgendwo rumliegen, vermacht hat. Und außerdem wird er mir zu seinem Tod irgendwie $400 Millionen vererben. So, das ist eine super geile Story. Und vor allem ist es super clever, das einem Rechtsanwalt zu sagen, der irgendwie natürlich eine Reputation hat, und dem dann zu sagen, erzähl das bitte nicht weiter. Weil das Erste, was passiert, ist natürlich, dass er das weitererzählt. Und das ist auch passiert. Und das hat dann, das ist als Neuigkeit absoluter Sprengkraft eingeschlagen und hat sich in der Welt verbreitet, vor allem natürlich der Region. Und das wiederum hat der Cassie Chadwick die Gelegenheit gegeben, jetzt wirklich Gläubiger en masse zu finden, weil die alle gesagt haben, ja geil, die hat auf jeden Fall richtig Asche oder wird Asche haben. Das ist ja auch eine geile Story, dass du dann irgendwie mit bald habe ich und so, keine Ahnung, wie du unterwegs bist. Und das hat die Banken natürlich auch richtig heiß gemacht, dann da Kredite zu vergeben mit auch horrenden Zinsen. Und überhaupt, sie hat da horrende Zinsen zugelassen auf diese Darlehen. Und da die Gläubiger haben natürlich die Fresse gehalten, ne, weil das niemand wissen durfte, dass da mit solchen Wucherzinsen irgendwie gearbeitet wird. Und das wollte natürlich auch nicht, dass das jemand anders mitbekommt. Und es muss sich da um irgendwie 10 bis 20 Millionen Dollar gehandelt haben, die sie sich dadurch irgendwie an Darlehen erschwindelt hat. Und was machte Cassie? Ja, Cassie hat die Kohle ausgegeben, ne? Und das eskalierte dann irgendwann, weil ein Gläubiger sein Geld zurückhaben wollte. Und brach das System natürlich in sich zusammen. Und Cassie Chadwick...
Ist ja auch so ähnlich dann.
Ja, genau. Es ist so ähnlich. Auch ein bisschen in Richtung dieser Fonzi-Methode. Allerdings muss man sagen, Ponzi hieß er, ne? Ponzi-Methode, genau.
Ponzi.
Allerdings muss man sagen, dass sich das im Falle von ihr natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen verselbstständigt hat. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute proaktiv auf sie zugekommen sind und gesagt haben, ey, willst du nicht mein Geld leihen? Weil natürlich sind die davon ausgegangen, dass die irgendwie Geld hat. Und die hat dann halt irgendwie diese Geschäfte so ein bisschen unter der Hand gemacht und das halt von sich aus ist sie da irgendwie auf die Leute zugegangen. Also so ganz vergleichbar ist es nicht, aber es hat trotzdem ähnlich funktioniert, weil sie halt eine wahnsinnig hohe Glaubwürdigkeit hatte, auch durch diese Geschichte und durch diesen Anwalt, der das alles bestätigt hat und so weiter. Und naja, als sie jedenfalls verhaftet wurde, das finde ich auch richtig Hustler-mäßig, trug sie einen Geldbauchgürtel mit $100,000. Und jetzt ist das Krasse, dass da merkt man, was das für eine Auswirkung hatte, dass eine Bank ihr wohl $800,000 geliehen hatte, und zwar die Bank of Oberlin. Und als dieser Skandal veröffentlicht wurde und der rauskam, haben die anderen Kunden dieser Bank wohl die Bank gestürmt, weil die ihre Kohle haben wollten. Und die Bank ist daran zugrunde gegangen, die ist bankrott gegangen. Also das heißt, diese Frau, Cassie Chadwick, hat tatsächlich irgendwie eine Bank auf dem Gewissen. Und und irgendwie auch nicht nur eine so richtig, weil sie halt auch andere Banken richtig krass in die Krise gestürzt hat mit ihren Aktionen, wobei nur die eine dann wirklich so richtig insolvent gegangen ist. Sie muss aber wohl dann insgesamt am Ende zu einer Geldstrafe von $70,000 verklagt worden sein, was mir extrem wenig erscheint. Aber sie hatte auch nichts mehr. Sie war einfach auch pleite danach. Ne? Sie hat das irgendwie angeblich ausgegeben, das Geld. Stimmt auch nicht ganz, weil sie dann noch so ein Geheimvermögen hatte. Aber naja, sie ist auf jeden Fall verurteilt worden, vor allem wegen einer Verschwörung. Und zwar gegen die Citizens Bank und hat dann noch 14 Jahre Gefängnis drauf bekommen. Und immerhin durfte sie...
Stattlich.
Ja, ist auf jeden Fall, aber gut, angesichts der Sachen, die da gemacht hat, kann man schon verstehen. Und immerhin durfte sie, und das finde ich auch sehr geil, relativ viele Sachen mit ins Gefängnis nehmen. Also sie hatte da ein ziemlich fettes Inventar dabei. Und das waren unter anderem sehr, sehr teure Tierfelle und irgendwelche krassen Deko-Gegenstände. Und die durften dann ihre Zelle schmücken und hat das irgendwie mitgenommen. Und ihrem Sohn, den gab es ja auch noch, den hat sie auch total geil bei so Volkszählungen verschleiert, indem die auch da irgendwie so Namen geändert hat und pipapo. Und ihrem Sohn hat sie dann wohl, hat sie angewiesen, einen Teil ihres Geheimvermögens zu aktivieren. Und zwar, um einen guten Grabstein zu kaufen, weil sie vorausgesehen hat, dass sie irgendwie bald sterben würde. Und zu ihrem 50. Geburtstag ist sie dann tatsächlich im Gefängnis gestorben. Und dann hat ihr Sohn wohl wahrscheinlich ein bisschen Kohle zumindest übrig behalten von dem ganzen Ding. Und dieses Haus, in dem die mit ihrem Mann gewohnt hatte, das Chadwick House, wurde dann zu einer Touristenattraktion, weil es halt wirklich so völlig die absolute Mega-News der Zeit war und auch ein krasser Skandal. Und vor allem, weil das Haus leer stand, denn ihr Mann ist mit seinem Sohn, nachdem er sich, welch Wunder, hat scheiden lassen, relativ schnell auf eine große Europareise gegangen. Und mit großer Europareise meine ich, dass er wahrscheinlich nie wieder zurückgekommen ist. Naja, ja. Jedenfalls sie muss auf jeden Fall einen Schnitt dabei gemacht haben. Und also finde ich auch eine absolut krasse Frau, vor allem so als erste große Hochstaplerin in die Geschichte eingegangen. Und vielleicht auch das früheste Beispiel von Hochstapelei Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts. Genau.
Ja, absolut. Da haben wir doch auch einen guten Mix, so was die Zeitleiste angeht.
Ja, finde ich auch.
Das ist sehr gut, sehr schöne Stories mit dabei. Und tatsächlich auch mal wieder eine für die Verhältnisse der Weltmeisterschaft des Schwachsinns recht hohe Frauenquote.
Ja, Gott sei Dank.
Ist ja doch bei den meisten Kategorien gibt es ja dann doch keine weiblichen Personen, die so großen Schwachsinn hingelegt haben, wie die männlichen Vertreter, die wir da anführen. Aber heute haben sich da einige gefunden.
Ja, finde ich auch gut und wichtig, dass wir da immer ein bisschen für eine annähernde Gleichberechtigung sorgen können. Ja, das war es auch tatsächlich schon wieder mit unserer...
Wobei ich glaube, dass es in dem Fall die Frauen nicht stört, wenn sie da eher weniger vertreten sind, weil es geht ja um wenig rühmliche Themen.
Ja, dennoch haben ja einige dieser Leute doch einen gewissen Ruhm geerntet, wenn es auch ein zweifelhafter Ruhm ist, aber definitiv Ruhm und vor allem dann, wenn man in irgendwelchen Hochstapler-Szenen angesehen wird. Also von daher, das kann man sich ja auch auf die Fahnen schreiben. Und naja, also ist ja, man muss ja schon in allen Bereichen versuchen, eine Parität zu erreichen. Ja, das war's jedenfalls, wie ich schon versuchte eben zu sagen, von uns und für dieses Mal und mit den Betrügerinnen und Betrügern der Weltgeschichte. Schreibt uns sehr, sehr gerne bei den sozialen, in den sozialen Medien bitte, welche Betrügerei und welchen Betrüger oder welche Betrügerin ihr am kuriosesten, am spektakulärsten fandet. Und natürlich wird euer Punkt in die Wertung mit einbezogen. Und vielleicht kann es ja bei der nächsten Folge schon 18-17 für dich stehen, mein lieber Jonas.
Na, das hoffe ich doch.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, wie immer sehr, sehr schön und natürlich auch bei euch für das Zuhören und das Interesse und sage bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis zum nächsten Mal. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.